Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Stark und Alleinerziehend von Dr. Alexandra Widmer. Hier geht es darum, was du selbst trotz nicht einfacher äußerer Umstände als alleinerziehende Frau bzw. alleinerziehender Mann tun kannst, deinem Alltag leichter und zufriedener mit deinen Kindern zu gestalten.
Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleinerziehend. Mein Name ist Alexandra Widmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhörst. Ich habe heute die Karin Burger zu Gast. Wir haben uns bei Facebook lieben gelernt, wir beide. Und Karin hat eine Agentur für Vortragsredner in München, ist 13 Jahre schon selbstständig und seit 5 Jahren alleinerziehend. Und ich freue mich, dass du heute dabei bist, Karin.
Grüß dich, Alexandra. Ich freue mich auch, dass du mich angerufen hast.
Ja, schön. Ich hatte schon gesagt, du bist seit 2005 alleinerziehend. Ist das richtig?
Ja, der Laurenz, 2006 ungefähr. Also mein Sohn Laurenz wird jetzt 12 und ich habe mich von seinem Papi getrennt, als er 2 war. Also 10 Jahre eigentlich schon, genau.
Ja. Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 2 Söhne, der 5 und der, er besteht darauf, dass er 5,5 ist, wird jetzt bald 12 und bei uns ist noch besonders, dass es 2 Kinder von 2 Papis sind.
Ist das komplex? Wie oft hast du da so einen Tag für dich alleine?
Naja, ich habe das so organisiert, dass die Papis die Kinder alle 2 Wochen am Wochenende parallel nehmen. Das heißt, ich habe tatsächlich alle 2 Wochen ein Wochenende mit meinem Liebsten frei. Ich habe einen sehr schönen neuen Freund. Und wir haben wirklich jedes zweite Wochenende frei und die Väter sind auch unter der Woche manchmal da. Also der Mittwochnachmittag, der Vater von dem Großen holt den ab, bringt ihn zum Klavier und zum Fußball. Da haben die Nachmittag für sich jede Woche. Und der Vater vom Kind wohnt hier bei uns im Hof, auch in der Wohnung. Wir vertragen uns alle gut und der nimmt den auch mal zwischendrin. Also das ist sehr schön bei uns und auch sehr friedlich und sehr freundschaftlich.
Ja, das ist eine große Besonderheit und sicherlich auch für die Gesundheit sehr vorteilhaft. Und darum geht es ja hier mal stark und alleinerziehend, weil ich immer schauen möchte, was sind die Faktoren, die sozusagen die psychische Gesundheit erhalten oder was ist das, was sie eigentlich eher einschränkt. Und aus Erfahrung heraus wissen wir, dass es häufig so innere Selbstgespräche gibt, die uns ganz schön viel Kraft kosten können, also so Stressverstärker. Und da würde mich interessieren, was so einer deiner größten Stressverstärker sind. Dieser Gedanke wie, ich muss stark sein, ich kann das nicht, ich muss alles perfekt machen, ich muss beliebt sein, ich brauche Kontrolle oder ich bin verantwortlich. Welchen davon kennst du gut?
Ich muss sagen, dass ich eigentlich in Bezug auf meine Kinder selten wirklich einen bösen Stress habe. Ich bin abends mal K.O. und hatte einen langen Tag. Ich habe ja auch 4 Mitarbeiterinnen in München in der Agentur. Und also mein Leben ist wie bei von uns allen so hoch getaktet, dass ich natürlich abends manchmal heimkomme und nicht mehr so die Nerven und die Geduld habe. Und da ist dann sicher etwas, was mich treibt, dieses Gefühl von hoher Verantwortung und auch das Gefühl, den Kindern gerecht zu werden. Und das stresst mich natürlich dann schon. Also bei mir ist es eher die hohe Verantwortung kombiniert mit dem uns Müttern oft, dieser Perfektionismus, den wir dann haben. Also das ist etwas, wo ich lerne jetzt auch mit den Jahren. Ich bin ja schon eine alte Mutter, ich bin 46 und ich werde besser. Also ich lasse auch mal das Geschirr stehen und bei uns gibt's auch oft mal ungebügelte T-Shirts und so. Einfach zu sagen, hey, was ist denn wichtig? Ich spiele lieber mit den Kindern 2 Stunden was am Abend, als zu bügeln, aufzuräumen und alles wieder hinzukriegen. Ja, dann ist eben mal ein Saustall. Und das, finde ich, muss man lernen, dass man sagt, was ist wichtig? Es ist wichtig, dass die Familie fröhlich ist und dass die Stimmung gut ist und nicht, dass irgendwas aufgeräumt ist unter Umständen, ja.
Das finde ich auch spannend, dass du das erzählst, aber das ist sicherlich auch ein Prozess gewesen, oder?
Ja, 10 Jahre und ich glaube, er dauert auch noch 30. Na klar, ich klappt es nicht immer und es gibt auch dann Abende, wenn wir dann auch noch, weiß ich nicht, Hormonstörungen haben, weil die Tage kommen. Ich habe letzte Woche dann auch abends mal hier gebrüllt, das hasse ich an mir selber sehr. Immer an diesen Sketch denken von dieser Kabarettistin zum Elterntourette, ja, wo man so das Brüllen anfängt. Und also da merke ich natürlich dann, dass ich unter Stress stehe abends und will das nicht, aber so ist es natürlich, es bricht auch immer noch mal raus und wir sind nicht perfekt und wir dürfen Fehler machen und wenn die Kinder wissen, dass wir sie lieben, dann darf man sie auch mal schimpfen und anbrüllen und dann bricht trotzdem nicht alles ein, ja, das muss man einfach auch wissen. Wir sind toll, wenn man seine Kinder liebt, ist man eine gute Mutter und der Rest so gut wir eben können, ja.
Du hast gerade was sehr Spannendes gesagt, das habe ich auch schon vorab gelesen. Du hast was vom Eltern-Tourette erzählt. Was ist das?
Es gibt ein Sketch von dieser, wie heißt diese Kabarettistin? Jetzt habe ich gerade einen Blackout. Es fällt mir gleich wieder ein. Es gibt ein Sketch, wo zwei Freundinnen im Lokal sitzen und sich unterhalten und zwischendrin bellt die immer raus, Zähne putzen, Hände waschen, ab ins Bett und ist immer so ganz aggressiv und so sagen. Und dann sagt die Freundin, was hast du denn? Sag ich, ja, das ist das Elterntourette. Also dieses automatische Rumgeschimpfe oder ich nenne es auch den Wutgeisier, dass wenn ich mit den Kindern zusammen bin und abends eben mal nicht mehr so konzentriert bin oder auch keine Nerven mehr habe, dass ich dann das Brüllen anfange. Und ich nenne es Elterntourette. Tourette ist ja eine Störung, eine Krankheit und auch was ganz Schlimmes. Aber ich empfinde das so, dass ich dann plötzlich auch eine Sprache benutze, für die ich mich unter anderem danach schäme, ja, und sage, das wollte ich nicht, so war falsch von der Mama. Aber das passiert eben, das kennen wir wahrscheinlich alle, ja. Da auch Kinderbücher darüber, die Schreimutter. Schrecklich.
Kenne ich auch. Und was hast du für eine Strategie? Meistens ist es ja nicht so, dass es von einer Sekunde auf die andere, dass man da so an die Decke geht, sondern dass sich das so langsam anbahnt. Hast du da Möglichkeiten, es zu reduzieren? Also immer schafft man das nicht, aber manchmal merkt man ja schon so, okay, heute ist echt mein Anspannungsniveau schon jetzt bei 90, bevor ich überhaupt mit dem Abendprogramm angefangen habe. Wie kannst du dich darunter regulieren? Hast du da einen Weg?
Einen sehr, sehr guten. Ich habe ja durch meine Arbeit in der Redneragentur Kontakt zu wirklich brillanten Menschen. Und einer meiner großen Gurus und auch eine Empfehlung an alle Mamas, die da draußen zuhören, ist, sich mal mit der Lehre und den Inhalten von Jens Korsen zu beschäftigen. Jens Korsen, Corssen.
Ja, wir werden es verlinken.
Genau. Ja. Der Jens Korsen hat ein Programm, der nennt es der Selbstentwickler. Und es gibt ein Detail bei ihm, was ich gelernt habe. Ich habe mich auch öfter mal lange mit ihm unterhalten, dass er sagt, also geht von dem Begriff aus Selbstvertrauen. Und es geht ja darum, wie kann ich mir selber vertrauen, dass ich in Situationen, wo ich eigentlich austicke, nicht mehr austicke. Das kann ja ein Thema sein. Ja, wie mache ich das? Wie kann ich darauf vertrauen, dass mir das nicht mehr oder nicht mehr so oft passiert? Und der Jens sagt, das Selbstvertrauen basiert ja darauf, dass ich mir selbst vertrauen kann. Und wie kann ich das üben? Ich schließe mit mir selber einen Vertrag und halte ihn ein. Und zwar schriftlich. Ich schreibe ganz albern, da kommt man sich sehr blöd vor, aber ich habe es gemacht. Ich, Karin Burger, vereinbare mit mir selber, dass ich ab heute, wenn ich merke, dass die Wut steigt, meine Lippen schließe.
Oder? Und wo lässt du die Wut dann?
Erstmal meine Lippen schließe und rausgehe.
Na, okay.
Und mich beruhige. Und ich werde erst wieder sprechen, wenn der, das ist ja meistens so eine Wallung, ja? Wenn man ins Bewusstsein, in die Beobachtung geht und eben in den, nicht mehr Opfer ist der Situation, sondern wieder zum Täter wird, ganz positiv, zur Macherin und sagt, ich möchte so nicht sein, dann bist du ja plötzlich, das ist die Änderung der inneren Haltung, zu sagen, okay, hallo Wut, ich weiß, dass du da bist, aber du dominierst mich nicht. Ich entscheide immer noch selber, ob ich brülle oder nicht. Ich gehe jetzt raus und mache meinen Mund zu. Ja? Und allein das Weg von lebenden Menschen, es gibt einen zweiten Guru, will ich fast sagen, den ich habe, der Michael Rossier, den kann man auch gut verlinken, ja, der sagt, wenn die Wut kommt, dann geh weg von lebenden Menschen. Und das mache ich inzwischen. Ich gehe raus und mache meinen Mund zu und warte, bis es weg ist, schaue aus dem Fenster, trinke ein Glas Wasser, heul vielleicht auch kurz auf dem Klo, damit es rauskommt, aber ich brülle meine Kinder nicht mehr an, weil das nützt ja nichts. Die hören ja nur das Gebrüll, die hören ja nicht, was man brüllt, ja. Und das hilft mir sehr. Also der Vertrag mit mir selber zu sagen, wenn der Wutgeisier kommt, das ist ja wie so eine aufsteigende Quelle in einem, Mund zu rausgehen. Und das kann man. Das kann man üben und das kann man mit sich selber vereinbaren. Und da kann ich nur sagen, das hilft mir. Ja.
Super Tipp. Was ich immer so gerne nutze, ist einfach so eine ganz banale Skala. Also ich lasse die Wut einteilen von 0 bis 10. Und am Anfang ist so, wenn man Wut spürt, also es ist ja eher so eine Verstimmung oder Ärger, gebe ich 1 bis 2 Punkte und ab 5 wird es so langsam kritisch. Und wenn man merkt, so die Wut steigt über 6 bis 7, dann sollte man auf alle Fälle den Raum verlassen, wie du schon gesagt hast, und sich entfernen. Aber es geht erst nur durch die Selbstbeobachtung kann man neue Wege lernen. Ja.
Ja.
Was mich doch interessiert ist, wie du diese Zeit, wo du jetzt alleinerziehend bist, über diese 10 Jahre, was würdest du sagen, war neben dem Umgang mit der Wut eins der Faktoren, die dich wirklich herausgefordert haben?
Das ewige, nicht ewig, aber das immer wieder hochkommende schlechte Gewissen, dass ich den Kindern durch meinen Lebensweg eine tiefe Verletzung zugefügt habe Und wenn meine Buben, und die wunderbar gedeihen, und ich kann auch wirklich, ich sehe die an und es sind große Freude und denen geht's beiden gut. Der Große ist jetzt im Gymnasium, ist sehr selbstständig, der Kleine ist im Kindergarten und die gedeihen einfach gut. Das ist auch so mein Tunnelblick. Ich gucke immer nur gedeihen meine Kinder. Und trotzdem, wenn dann irgendeine Situation auftaucht, wo ich eine Traurigkeit spüre, natürlich auch wenn die dann doch die Trennung auch verbalisieren, dass ich ein überhöhtes Schuldbewusstsein habe, dass ich diesen Kindern irgendwas angetan habe. Und dass auch wenn ganz normal, wenn die mal rumspinnen, dass man als getrennte Eltern diesen Komplex hat, ich bin dran schuld, dass der jetzt so ist. Ich bin dann schuld, dass der heult. Ich bin dran schuld, dass der nicht schlafen kann. Ich bin dran schuld, dass der in der Schule sich nicht konzentrieren kann, weil ich bin das Monster. Und dieses Gefühl zu beenden oder sich dem zu stellen und zu sagen, nein, bist du nicht. Du hast sie davor bewahrt, in einer schlechten Beziehung aufzuwachsen. Du hast sie davor bewahrt, ein Liebespaar zu erleben, was keins mehr ist vielleicht. Ja, also wir haben ja unterschiedliche Gründe, aber ich glaube nach wie vor, dass es für die Seele der Kinder ganz wichtig ist zu erleben, dass man ein fröhliches, gesundes Leben in der Partnerschaft auch leben kann. Und wenn man in einer schlechten Partnerschaft bleibt, dann kriegen die ein ganz schlechtes Rollenmodell und werden später auch nicht vielleicht in der Lage sein, eine gute Beziehung zu führen. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass es gut ist, sich zu trennen, wenn die Kinder in einer unglücklichen Beziehung leben müssen mit den Eltern.
Und das möchte ich auch noch,
das Bewusstsein zu schärfen und zu sagen, es ist gut, dass ich mich getrennt habe und nein, ich bin nicht dran schuld, dass der gerade heult. Kinder heulen nun mal. Also, dass man nicht immer gleich, wenn irgendwas schräg läuft oder wenn sie in der Schule schlechter werden, sagen, ja, es ist ein Trennungskind. Ja, es ist ein Trennungskind, aber wenn Kinder in einer scheiß Familie aufwachsen, dann haben sie genauso Probleme und dass man da diesen Komplex sich bewusst macht und ganz bewusst sagt, nein, es war richtig, dass ich das gemacht habe.
Absolut, ich kann das nur unterstreichen und dieser Griff danach, na, das liegt daran, dass das ein Trennungskind ist oder weil man alleinerziehend ist, ist ja so einfach, ne? Und wir Menschen suchen natürlich immer nach einfachen, schnellen Lösungen und Erklärungen, aber das wäre zu banal, das immer so zu erklären. Und ich hatte gestern erst eine Fortbildung in einer Paartherapie und da haben wir auch Studien nochmal gesehen, die absolut belegt haben, dass es nachteilhaft ist für die Kinder, wenn sie in Partnerschaften oder mit Eltern aufwachsen, die sich täglich die Köpfe einrammen.
Ja gut, und ich kann sogar erzählen, wir haben uns gar nicht die Köpfe eingerammt, aber die Beziehungen, die zwei, die ich versucht habe in der Zeit, und ich meine, ich bin jetzt 45 und habe eben zwei lange Beziehungen mit den Vätern hinter mir und wir haben alle einfach verstanden, dass wir so in dieser Form nicht Mann und Frau sein werden. Und das war auch, da hat es mal gescheppert, aber ich konnte den Söhnen auch nicht sagen, wir haben uns getrennt, weil Papa und Mama immer gestritten haben. Nein, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, weil wir als Freunde glücklicher sind als Paar. Und das ist die Wahrheit. Das ist weder Quatsch noch sonst was. Wir kriegen das alle gut hin. Es ist respektvoll. Jeder versucht auch von den Vätern, wenn dann mal ein Wochenende, wir haben ja den Zwei-Wochen-Rhythmus, was ja so üblich ist, aber wenn dann einer sagt, Mensch, du, ich habe eine Einladung von meinen Eltern irgendwo hin, dann drehen wir es halt, kein Problem. Ja, oder jetzt auch die zwei Wochenende, der Papa von dem Kleinen macht jetzt gerade ein Seminar, ja, dann ist doch gut, der soll ja glücklich werden. Also ich versuche den Vätern und die auch mir alles zu ermöglichen, dass dieses Gesamtkonstrukt allen ein glückliches Leben ermöglicht. Und das ist so wichtig, dass man immer wieder sagt, hey, wir hatten als Paar Probleme, aber nicht, vielleicht nicht anders als alle Eltern zoffen sich mal. Aber als Eltern halten wir zusammen und wir sind den Kindern Eltern. Und ich bin sehr stolz drauf und ich möchte da auch einen Fokus drauf mal legen. Meine Söhne sprechen von ihren Eltern, obwohl wir getrennt leben. Meine Eltern, und das finde ich ganz wichtig, dass man dieses Gefühl auch mit den Ex-Partnern bespricht und sagt, pass mal auf, wir haben uns als Paar vielleicht nicht verstanden, aber als Eltern müssen wir zusammenhalten. Wir sind Schutzeltern. Ja?
Das ist bei euch wirklich vorbildlich und ganz besonders, weil ich mache natürlich täglich in den Beratungen die Erfahrung, dass das bei ganz vielen nicht so läuft. Und mich würde mal interessieren, warum, was du glaubst, was der Grund dafür ist, dass viele das nicht hinbekommen können, auf diese Elternebene zu wechseln. Und ich muss sagen, ich fand das anfangs auch wahnsinnig schwierig, weil natürlich so wahnsinnig viele Verletzungen und Kränkungen sind, egal auf welcher Seite. Und was braucht man oder was macht ihr anders, was habt ihr von Anfang an anders gemacht, dass ihr das komplett rausgenommen habt, dass ihr das wirklich so gut trennen konntet?
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen und ich kann auch zu jeder Mutter sagen, es ist ja immer, egal welche Konstellation, it takes two to tango. Ja, keiner kann alleine Scheiß bauen mit einem anderen, es können immer zwei dazu. Und ich plädiere sehr dafür, dass man mal seine innere Haltung überprüft und überlegt, was kann ich, obwohl der vielleicht, ja, die oder der blöd war oder sonst was. Irgendwann war da mal Liebe. Und Die sind, kein Mensch ist nur schlecht. Und den inneren Fokus wieder auf das zu richten, wo man sagt, damit kann ich gut leben, das macht der ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Der gibt denen vielleicht mal Cola oder die gibt dem vielleicht mal irgendwas, was mir nicht gefällt. Aber ich entspanne mich und sage, das ist der Vater, so sind ja meistens die Väter, das ist der Vater von meinem Kind und der liebt dieses Kind wahrscheinlich genauso wie ich. Und wenn das gerade nicht ganz so viel Zeit hat oder so, dass man versucht, und es ist nicht leicht, das Positive zu sehen und zu sagen, das Wichtigste ist, dass mein Kind, meine Kinder ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater haben dürfen. Und da mische ich mich nicht ein. Das geht so weit, dass ich sage, ja, manchmal machen die Sachen, die Papis, die mir nicht gefallen, aber das ist nicht wichtig, weil das Wichtigste ist, dass die Kinder eine unbelastete Beziehung zu ihren Papis haben dürfen. Und zwar so, wie sie das möchten. Und die Papis zu den Kindern. Und wenn die öfter mal mit denen ins Kino gehen oder irgendwas machen, was wir blöd finden, so what? Davon geht die Welt nicht unter. Dass man entspannt wird und sagt, ich mische mich nur dann ein, wenn wirklich Gefahr fürs Kind besteht. Das gibt es natürlich. Aber in der Regel ist es nicht so.
Und warum fällt das vielen Müttern so schwer? Was glaubst du?
Ich glaube, sie sollten mal ganz viel Jens Korsen hören. Also bitte an alle Mamis, klickt auf YouTube und hört dem Jens zu. Der Jens verhilft euch zu einer inneren Haltung, in der ihr wieder in Führung geht. Weil dieses Gefühl von Opfer, ich bin alleine, das Wort alleinerziehende Mutter, ihr seid nicht alleine. Es gibt eine Gesellschaft, die euch hilft. Ich habe noch nie gesagt, dass ich alleinerziehend bin. Das bin ich nämlich gar nicht. Ich habe Nachbarinnen, Freundinnen. Und wenn ihr sagt, aber habe ich alles nicht, ja, dann such sie dir. Es gibt so viele Frauen.
Oh, da lege ich mal ein Veto ein. Ich habe gerade einen Artikel darüber geschrieben. Es gibt, also ich weiß, was du meinst, Karin, dem kann ich auch voll und ganz zustimmen, dass man sich Unterstützung holen sollte, unbedingt. Aber es gibt durchaus Momente, ne, so vor kurzem nachts, ein Kind hatte tierische Bauchschmerzen und niemand war mehr erreichbar und ich dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Da fühlte ich mich zum Beispiel tierisch alleinerziehend.
Ja, also, das haben doch Mütter mit Vätern, die auf Geschäftsreise sind, auch. Verstehst du? Oder der Mann liegt auch noch mit Darmgrippe im Bett, dann bist du auch wieder alleine. Also diese Opferrolle, dieser Opferaspekt in dem Wort alleinerziehende Mutter, und ich darf das so laut sagen, weil ich ja selber so eine bin, ja, ich habe mich nie als Opfer gefühlt, sondern immer als, das ist mein Weg, ich habe mich dafür entschieden. Jens Korsen sagt, da, wo ich bin, will ich sein, denn alles andere wäre mir zu teuer. In dem Bewusstsein zu leben, dass die Situation, in der ich lebe, selbst gewählt ist, weil ich kann alles ändern. Jeder kann heute aufstehen, einen Koffer packen und die Türe verlassen. Das hat eine Konsequenz, die vielleicht teuer ist. Aber zu sagen, da wo ich bin, will ich sein, denn alles andere wäre mir zu teuer. Die Mädels haben alle die Wahl, auch wenn das vordergründig so klingt und ich sage, nein, das stimmt nicht. Hört mal dem alten Jens Korsen zu, der macht das ganz toll. Und wenn man in diese Haltung kommt, zu sagen, es ist selbst gewählt, dann fühlt man sich auch nicht mehr so alleinerziehend, sondern ich möchte gerne allein mein Kind erziehen, weil mit dem Typen, mit dem ich da gelebt habe, wollte ich das nicht. Ja, ich möchte das so. Und nachts allein mit kranken Kindern ist auch für Paare, die zu zweit sind, schwierig, weil meistens hat er dann auch noch was, ja.
Aber da muss ich echt Einspruch erheben. Ich finde, es ist ein Unterschied, ob der Partner nun krank ist oder ob er da ist oder nicht da ist. Das macht schon auch einen Unterschied und man kann es nicht miteinander vergleichen, finde ich. Das ist meine Meinung.
Natürlich nicht, aber das ist ja auch nicht die Regel. Und ja, da gibt es schwierige Momente, aber dafür haben dann Paare, die zusammenleben, wieder was anderes. Das ist normal. Ich bin für das Leben. Ja, ich bin, wenn die Kinder krank sind, ja, natürlich ist es mal schwer. Na und? Dann ist es eben schwer. Morgen ist es wieder leichter. Also auch da immer nicht sich so rein zu steigern, sondern zu sagen, heute ist so, morgen ist so. Ich nehme das an, Kraft. Wir Mütter müssen die Eichen sein, das ist so. In jeder Familie, die Mutter ist die Eiche. Und wenn der Sturm kommt, dann kralle ich mich mit meinen Wurzeln in den Boden und zeige meinen Kindern, dass meine Äste stark sind, auch wenn ich mal schwach bin. Aber das haben Kinder verdient, ja?
So, Karin, das ist deine Haltung, die du jetzt so sehr deutlich und klar rübergebracht hast, also in dieses Tun zu gehen und voranzugehen und zu wissen, ich kann sie jederzeit ändern und ich habe viel in der Hand. War das immer so? Und welche Stärke hast du in dieser Zeit, wo du alleinerziehend bist, ich weiß, du magst das Wort nicht, entwickelt oder wo du mit deinen Kindern zusammenlebst? War das immer so oder was war dein größter Entwicklungsschritt in diesen ganzen Jahren?
Immer ausnahmslos zu versuchen, auf meine innere Stimme zu hören, mir nichts von außen aufquatschen zu lassen. Ja, ich war letztens in einer Filmpremiere von den Musterbrechern. Und ich weiß, dass ich mit meinem Lebensmodell allein zwei Söhne, zwei Papis, gute Beziehung zu den Vätern, ja, was viele ja nicht hinkriegen, aber es geht, ich mach's ja, ich bin ja auch nicht besser oder schlechter. Ich einfach die innere zu sagen, ich möchte mein Leben so führen und nicht das Leben lebt mich, sondern ich lebe mein Leben. Und da gibt's natürlich Phasen, die nicht so sind, wie das in meinem Kopf. Der Film von meinem Leben hat nicht so ausgesehen für vorher. Also das Drehbuch war ein anderes, ja. Und das abzugleichen, das habe ich gelernt, zu sagen, okay, du hattest vielleicht ein Drehbuch. Ich habe ja auch schon mal geheiratet mit der Kutsche und den Luftballons und dann war das Baby und der Film war ganz anders. Und es war aber nicht so. Das Leben hat mir andere Aufgaben geschickt. Und zu sagen, ich möchte das so und nicht das Leben möchte das so. Ich bin Herrin über mein Leben. Und diese innere Haltung immer wieder zu stärken, sich hinzusetzen, zu überlegen, okay, ja, ich hoffe jetzt hier allein, wie du sagst, nachts das Kind oder zwei Kinder, drei, es gibt Mütter mit 4, 5 Kindern alleine, ja, die überhaupt keine Kohle haben. Natürlich ist das nicht einfach. Und trotzdem haben sie sich an einem Punkt in ihrem Leben dazu entschieden, so zu leben. Weil sonst hätten sie was, sie hätten ja auch sagen können, ich bleib bei dem Typen. Oder was weiß ich, ich gehe ins Frauenhaus oder ich ziehe wieder zu meinen Eltern. Es gibt ja alle möglichen Sachen, ja.
Also die Übernahme der Eigenverantwortung zu 100%.
Absolut.
Auch zu diesem Zeitpunkt und immer wieder. Wie ist das mit der, da haben wir eben auch schon angesprochen, dass es so wichtig ist, sich Hilfen zu holen. Wie machst du das und ist es dir immer leicht gefallen oder Hilfen anzunehmen von anderen? Wie gehst du damit um? Ich meine, du hast ein eigenes Unternehmen, du hast diese beiden Kinder, du hast auch ein volles Leben. Wir haben alle nur 24 Stunden am Tag Zeit. Wie machst du das?
Also mein iPhone ist die Fernbedienung, die Lebensfernbedienung. Ich traue mich und fasse immer wieder Mut, um Hilfe zu bitten, zuzugeben, wenn es mir zu viel wird. Ich sage, ich kann inzwischen den Satz sagen, ich bin überfordert. Ja? Ich bin überfordert, ja. Ich schaff's nicht. Und es ist nicht schlimm, sondern es ist total normal. Und dann rufe ich entweder, also ich habe dann so im Kopf eine Liste, es gibt ein, zwei alte Freundinnen hier in München, also ich habe keine Großeltern, die uns unterstützen oder einen Großvater, aber der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Aber sagen wir mal, da ist kein, die Oma kommt automatisch, wenn hier irgendwas läuft. So, es gibt in München eine tolle Organisation, zum Beispiel, wenn die Kinder krank sind und ich arbeiten muss. Die heißt Zu Hause gesund werden. Von einem Netzwerk Frauen helfen Frauen, da kann man anrufen, also bitte auch verlinken für den Raum München. Ich weiß nicht, ob das auch in Deutschland gibt, aber in München gibt es ein großer Pool von älteren Damen, die kommen, wenn die Kinder krank sind, für ganz wenig Geld. Das ist ein Verein, die sind gemeinnützig und wir haben unsere Frau Müller und die kommt, wenn der Valentin krank ist oder der Laurenz, nach Hause und ich kann arbeiten gehen. Und die kriegen unter 5 Euro die Stunde, weil das ein Verein ist. Die freuen sich, wenn man was spendet, aber das ist sehr günstig. Da rufe ich an und ich traue
mich. Das ist ein toller Tipp.
Obwohl mein Kind krank ist und jetzt kommt, wie viele Mütter krallen sich dann in die Kinder und in die Kissen und sagen, ich bin die Einzige, die dieses Kind versorgen kann. Das stimmt überhaupt nicht. Ja? Vertrauen, dass es andere Menschen gibt, die auch ein großes Herz haben und genauso gut sind für unsere Kinder wie wir selbst. Ich bin übrigens äußerst der Meinung, dass wir, gerade wenn man keinen Partner, ich habe ja jetzt einen lieben Freund, aber der wohnt ja nicht hier, aber wenn man alleine mit den Kindern viel machen muss, und auch wenn man aktive Väter hat, die alle 2 Wochen die Kinder nehmen, der Monat 31 Tage habe ich die ja trotzdem 27. Ja? Also man hat ja ganz viel, was man verantwortet. Und dass man eben zugibt, wo es nicht geht und die Nachbarin fragt, vielleicht doch eben auch im Haus mal jemand anspricht und sich traut, Hilfe sich zu holen und zuzugeben, ich schaff's nicht allein. Und es gibt noch was. Früher habe ich Babysitter nur gebucht, wenn ich arbeiten musste. Und inzwischen traue ich mich auch mal, jemand 5 Stunden zu bezahlen, weil ich in die Sauna gehe. Ja, das ist neu. Früher dachte ich, super. So, das muss man zum Beispiel machen und sagen, okay, wenn ich es mir leisten kann oder ich suche mir, wir haben alle andere Mütter mit Kindern um uns rum, alle. Sich zu trauen und zu sagen, auch wenn die erst 3 sind, du, kann der bei euch einschlafen und ich hole ihn um 11 wieder? Ja, wenn man keine Kohle hat. Und auch andere Frauen einfach dieses Schwesterngefühl aufzubauen. Es gibt für mich inzwischen in meinem Umfeld 2 Kategorien Frauen. Es gibt die Stuten und die Schwestern. Es gibt Frauen, die beißen uns. Das spürst du sofort. Geh weg von denen. Don't even talk with them. Sondern such dir Schwestern in deinem Umfeld. Du siehst, wie sie dich anschauen. Ob sie dich stärken mit dem, was sie sagen oder ob sie dir saublöde Fragen stellen. Die gibt's so. Und die, mit denen zusammenrotten. Einfach mit den anderen Frauen zusammenrotten.
Und das ist unabhängig davon, ob die Frauen selbst ob sie noch einen Partner haben oder nicht.
Ja, na klar. Wie schnell ändert sich das? Ja, das wissen wir doch heute alle. Es gibt Leute mit Partnern und schwupp sind sie wieder weg. Also das ist eine Gesellschaft, die sich dauernd wandelt. Ich habe in einem Wohnhaus gewohnt, da waren um mich rum 3 perfekte Familien. Perfekt, ich war die einzige Alleinerziehende. Tata, 5 Jahre später hat sich da auch alles gedreht. Ja? Deswegen, natürlich, gucken, wo sind die Schwestern, die mich stärken, wo sind die Frauen, mit denen ich mich gut vertrage und die auch anzusprechen. Sag mal, hör mal, ich mag dich so, sollen wir uns nicht zusammentun? Kannst du nicht mal samstagsmittags kochen für beide, dann gehe ich dabei schwimmen und am Sonntag gehst du joggen und ich nehme sie. So, und schon hat jede 3 Stunden für sich.
Super. Ja. Super. Und ich finde das auch wahnsinnig toll, mit was für einer Energie und was für einem Enthusiasmus du das hier herüberbringst, was sich so viele überhaupt gar nicht trauen, um diesen Mut aufzubringen, weil sie denken, naja, dann könnten die anderen denken, ich bin zu schwach und kriege das nicht hin. Ja, das denken leider immer noch viel zu viele, weil wir ja ein Bild wahren wollen, dass wir es auch immer alleine hinkriegen, was aber auch Blödsinn ist und nicht funktioniert. Wir brauchen alle Unterstützung und uns gegenseitig.
Wir sind nicht alleine. Da draußen, die das ein großes Herz für uns haben. Und es gibt noch was. Jetzt bin ich 46, ja? Ich werde bald 50. Ich umgebe mich nur noch mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie mir wohlgesonnen sind. Ja. Von denen ich weiß, dass sie mir nur Gutes unterstellen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mal kloppen, ja? Aber ich weiß, wenn meine Freundin Karin bei mir ist, ja, die ist schon ist sie schon 70, ich weiß es nicht, die liebt mich, die findet es toll, was ich mache, die schimpft mich, die findet auch manches blöd, ja? Die sagt zum Beispiel, ich bin harmoniesüchtig, sonst was, aber die liebt mich. Ich umgebe mich nur noch mit Menschen, die mich lieb haben.
Aber nicht die Energie kosten.
Ja, und was Leute denken, was glaubst du, was Leute über mich alles denken? Also, dieses Lebensmodell finden ganz viele ganz schrecklich. Aber das ist ja nicht mein Problem. Dann sollen die sich Leute suchen, die gut finden. Ich gebe nichts drauf, was andere über mich sagen. Natürlich von denen, die mich lieb haben. Wenn die mich kritisieren, dann höre ich gut zu und heul. Aber wenn irgendjemand sagt, was weiß ich sage auch inzwischen laut die Puppies. Und dann gucken die mal alle, wie 2 Väter, sage ich, ja, so ist das Leben.
Gibt es ein Buch oder ein Hörbuch, ich meine, du hast jetzt schon sehr viele andere empfohlen, aber was dich in dieser Zeit, also dir geholfen hat oder wo du sagst, boah, das ist ganz klasse, das möchte ich gerne weiterempfehlen?
Also der große Erziehungsguru, der einzige, der mich wirklich immer mit beiden Söhnen, ich habe ja ein Kindergartenkind und einen angehenden Teenager. Und ein Kopf, ein Mensch, ein Geist, der mich wirklich stärkt, ist der Jesper Juhls.
Finde ich auch sehr gut.
Also unbedingt verlinken, dieser Typ hat Ideen und der entlastet einen so, weil der eben, der hat selber schon alles Mögliche hinter sich, der ist ein Lebemensch, der ist Realist und ich finde Jules lesen, wenn man schwach ist, weil der stärkt einen. Jens Korsen, eine Dosis, also wenn ich euch Mädels was sagen darf, zieht euch mal einen Monat, jeden Morgen einen YouTube-Film von Jens Korsen rein, wurscht welchen, da gibt's hunderte, ja? Der macht, der stärkt euch das Rückgrat und bringt euch ins Handeln, ja? Ganz wichtig. Dann Michael Rossier mal suchen und zuhören. Der redet über Kommunikation ganz toll. Ja, ich mache jetzt keine Werbung, aber auf meiner Website sind tolle Köpfe. Da sind Leute, wenn man denen zuhört, kriegt man einen anderen Blickwinkel.
Doch, wir verlinken deine Website natürlich auch.
Also auch einfach andere Perspektiven einzunehmen und so wichtig dieses, man nennt es Reframing, dass ich eine Situation immer anders betrachten kann. Ja. Ich kann sagen, mein Mann ist heute Abend nicht nach Hause gekommen oder ein Mann ist heute Abend nicht nach Hause gekommen. Da kriegt man plötzlich Abstand, ja? Immer die Dinge anders betrachten und wenn man merkt, mich schwächt was, Abstand nehmen und vor allem sich nicht mit Leuten umgeben, die einen schwächen. Das geht los auf dem Spielplatz. Wenn es gibt grässliche Gespräche auf Spielplätzen. Okay, sag einmal dein Kind, was? 9 Monate? Ja, und, also, naja, ist ja nicht schlimm, dass der noch nicht laufen kann, gell, aber was, wie alt ist er? 9 Monate? Also, ja, aber meiner ist mit 8 schon gelaufen, aber das war ja eigentlich komisch, gell. Und hat der schon? Ach, der hat noch keine Zähne, mein Süß, gell. Diese Gespräche, wenn das irgendeine anfängt, mit diesem grausigen Lächeln im Gesicht, aufstehen und sagen, danke und gehen, ein Eis kaufen, ja? Nicht mehr zuhören und überhaupt nicht antworten. Es gibt so viel, eben die Stuten weg von denen und hin zu den Schwestern. Das ist die wichtigste Message.
Also das kann ich auch nur bestätigen. Mein Freundeskreis hat sich auch wirklich sehr verändert und ich gucke auch sehr genau, mit wem ich meine Zeit verbringen möchte und nicht. Und wer mir wohlgesonnen ist und mit wem ich mich wirklich gut fühle und es Spaß macht.
Ja.
Bist du, hast du ein Lieblingszitat? Oder irgendetwas, was dir so Kraft und Mut gibt?
Also ich kann etwas sagen, was mir beim Erziehen wahnsinnig hilft. Das ist ein kleiner Müttertrick, den ich gerne weitergebe. Also wie oft haben wir Situationen, ich nenne mal Stichwort Cola, Stichwort Süßigkeiten, Stichwort Fernsehzeit, Stichwort Handykonsum, sonst was, ja? Also die Kinder nörgeln und wollen irgendwas, Supermarkt einkaufen, irgendeinen Scheiß. Und wie schaffe ich es, dass die relativ schnell aufhören, nachzutarocken? Ich sage, das tut mir leid, ich wäre eine schlechte Mutter, wenn ich dir das erlauben würde. Und ich bin deine Schutzmutter und deswegen muss ich Nein sagen. Ja?
Ja. Ja. Toll.
Ja? Ich, Schutzmutter. Schutzmutter. Immer wieder. Das, du, ich wäre eine schlechte Mutter, wenn ich sie erlauben würde, weil ich bin deine Schutzmutter. Oder wenn der Papa, das wird ja dann auch gepetzt, gerade in Patchwork-Situationen, der Papa. Dann sage ich mal, du, der Papa wäre ein schlechter Papa, wenn er dir das erlaubt hätte, weil der ist dein Schutzpapa. Wir sind deine Schutzeltern. Und das auch zu sagen, wenn man in einer Konfliktsituation mit dem Mann ist. Wir sind deine Schutzeltern. Wir sind dazu da, um dich zu beschützen. Und deswegen kann ich dir das nicht erlauben. Und das ist wie so, du siehst in den Augen, wie so ein kleines Liebesflackern aufgeht, in dem Zorn, dass sie es nicht kriegen, weil sie spüren, hey, die passt auf mich auf.
Und das wiederholst du mantraartig wahrscheinlich.
Das wissen die. Und das zweite Mantra ist, es ist sehr lustig, weil das stimmt natürlich auch nicht immer, aber sie denken, es stimmt, die Mama macht das, was sie sagt. Laurenz oder Valentin, hör bitte auf. Sonst, ja, sonst, was weiß ich, sonst mache ich nachher keine Plätzchen mit euch und ihr wisst, die Mama macht es, was sie sagt. Und ich mache natürlich nicht immer das, was ich sage, aber sie denken, dass ich immer mache, was ich sage, weil ich das immer dazu sage.
Und du hast mir im Sommer noch was Schönes erzählt, da hast du gesagt, da habe ich, das hatte ich mir auch damals schon aufgeschrieben, ohne Mist können keine Rosen wachsen. Du hast mir gesagt, du bist auch die Expertin. Bitte? Ja, genau. Du bist die Expertin für Brüche. Ja, und ohne Mist können keine Rosen wachsen oder kann kein, was hast du, ich weiß nicht mehr, was du damals gesagt hast, aber es hat mich wirklich sehr berührt.
Also ich bin der tiefen Überzeugung, dass, ich war mal bei einer alten Therapeutin, die heißt Phyllis Crystal, die ist über 100 inzwischen, die lebt glaube ich noch, und die hat zu mir gesagt, ich sag's jetzt mal auf Englisch, wir können es auf Deutsch wiederholen, Karen, you're a Phoenix Girl, du bist ein Phoenix-Mädchen. There are many Phoenix people in the world. Es gibt ganz viele Phoenix-Menschen auf der Welt. Das sind Menschen. Phoenix ist ja aus der Asche wieder aufgestanden, der ist verbrannt. Und dieses Gefühl, wenn was zusammenbricht und sich reinigt und neu entstehen kann, ja, das ist ein ganz wichtiges. Und wenn man diese Haltung einnimmt und sagt, jetzt bricht gerade alles ein, damit was Neues entstehen kann, das ist nicht immer leicht und man darf trotzdem heulen, aber dieses Phoenix-Gefühl zu sagen, jetzt gerade bin ich gerade in der Asche, aber ich werde wieder aufsteigen. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben und dazu passt eben dieser Satz, der mir irgendwann eingefallen, ohne Mist können keine Rosen wachsen. Ja, wenn mir kein Scheiß passiert, verstehe ich auch weniger im Leben, weil nur die großen Krisen uns wirklich stärken und klug machen. Und ich habe eine Ehe gehabt, wir haben die anständig beendet, unsere Scheidungsakte war 3 Blätter lang so ungefähr, wir haben uns zusammengesetzt mit den Kontoauszügen, haben uns über den Unterhalt bei 2 Flaschen Rotwein unterhalten. Ich weiß, ich habe eigentlich damals nicht mehr geraucht, ich habe aber dann im Abend sogar noch 10 Zigaretten geraucht mit meinem Ex-Mann. Und es war in Ordnung, weil beide wussten, wir haben die Verantwortung, das gut hinzukriegen, damit der Laurenz gesund aufwachsen kann. Zorn und Streit mit dem Vater macht immer die Kinder schwach. Die Kinder haben ein Recht darauf, in einer gesunden Umgebung aufzuwachsen. Und das heißt nicht nur Bio-Essen, sondern dass wir den Kindern zeigen, ja, das war schwierig. Ja, wir haben uns getrennt, wir haben uns aufgestritten und wir haben es nicht hingekriegt. Aber jetzt geben wir jeden Tag unser Bestes, dass du in Liebe aufwachsen kannst.
Was rätst du Familien oder Frauen oder Männern, die das nicht sofort hinbekommen? Weil bei mir haben diese Aussagen oder das, was du sagst, stimme ich 100%ig zu und sehe das genauso. Doch diese Aussagen, ja, ihr müsst euch jetzt zusammenreißen, ihr müsst Eltern sein, das wissen wir alle, aber häufig kriegen wir es trotzdem nicht so schnell hin. Und natürlich ist sollte es das Ziel sein. Und was würdest du denen raten, die es noch nicht schaffen? Was sollen die tun? Was hast du für Ideen?
Also, das ist ja wie mit dem Rauchen aufhören. Man kann Rauchen nur aufhören, indem man aufhört. Man kann nicht versuchen aufzuhören, man kann auch nicht weniger rauchen, man muss aufhören. Aufhalten heißt Zigarette nehmen, ausdrücken, wegschmeißen, Schluss. Das ist eine Entscheidung, die man fällt. Ja. So wie Liebe eine Entscheidung ist. Wenn ich meinen neuen Freund habe, dann ist es nicht verliebt und wenn es nicht mehr verliebt ist, dann nicht mehr, sondern ich entscheide mich dafür, diesen Mann zu lieben. Und da sage ich wirklich und auch ziemlich laut, ihr habt alle die Verantwortung, eure Gefühle an den Stellen, wo sie eure Kinder verletzen, sehr, 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 sehr streng zu überprüfen und zu sagen, ja, ich habe die, aber ich muss, weil ich erwachsen bin und weil ich die Verantwortung für die seelische Gesundheit meiner Kinder habe, überlegen, ob der Kampf, der Streit, egal was ich das wert ist. Weil jedes Mal, wenn der Vater und die Mutter Zorn, Hass und Wut haben, kriegt das Kind einen Schatten. Jedes Mal. Und die Atmosphäre, die ihr kreiert mit dem Vater eurer Kinder, und meistens sind ja Mütter, die hier zuhören, aber auch die Papis, wenn ihr die Ex angreift, greift ihr immer eure Kinder an, weil unsere Kinder sind mit uns so verbunden, die spüren alles. Wenn ich mies drauf bin, dann heult der Kleine und der Große ist mies drauf. Das heißt, scheiße, das ist so und das ist die größte Verantwortung, die wir haben. Wir sind ein großes Stück weit für die Stimmung in der Familie zuständig. Und wenn ich mit dem Ex nicht mehr kann und deswegen nicht mehr mit ihm lebe, dann muss ich, weil wir ein Kind gezeugt haben, die Verantwortung übernehmen. Und ich habe kein Recht, unseren emotionalen Scheiß auszuleben, weil ich meine Kinder damit krank mache. Also geht zu euren besten Freundinnen, kotzt euch da aus, ruft eure Mütter an, kotzt euch aus, ruft einen Psychologen an, ruft bei den Sozialeinrichtungen an. Es gibt riesen Anlaufstellen, wo man sich auskotzen kann. Und löst eure Probleme, geht zum Psychologen, macht eine Therapie, aber schaut, dass die Beziehung zu dem Partner, zu dem Ex-Partner sauber wird, weil sonst verletzt ihr eure Kinder. Und es gibt noch was, man kann Kinder nicht erziehen, die machen einem sowieso alles nach. Das sagt Karl Valentin. Nochmal, man kann Kinder nicht erziehen, die machen einem sowieso alles nach. Und wenn ihr mit diesem Ex keine anständige Beziehung hinkriegt, werden eure Kinder später wahrscheinlich denselben Scheiß nochmal bauen.
Ich weiß gar nicht, was ich dem noch hinzufügen soll. Du hast absolut recht damit. Und ich möchte nochmal betonen, also das, was du auch gesagt hast, dass dieser Schritt, sich Hilfe zu holen, wenn man mit so vielen Emotionen, besonders mit Wut, Ärger, Traurigkeit, Neid, was auch immer belastet ist, da braucht man Wege, um da rauszukommen und meistens schafft man das einfach nicht allein. Und das ist eine einfach hochbelastete, krisenhafte Zeit. Und wenn man diese Konflikte mit den Ex-Partnern gelöst hat, wird auch dieses in Anführungsstriche alleinerziehend sein weniger dramatisch, weil ganz viel, was uns Kraft kostet, sind einfach ungelöste Gefühle und Konflikte.
Ja, absolut. Und es ist total okay, sich Hilfe zu holen. Ich habe eine tolle Freundin in Bayerischen Wald, die Sonja-Mama, das ist eine Freundin, die kann ich anrufen diesmal. Die sagt, ich bin Mauer. Also ruft euch gegenseitig an, heult euch die Ohren voll, redet 5-mal im Kreis, bis ihr eine andere Haltung findet. Überlegt, wie ihr eure innere Haltung ändern könnt. Und lasst los. Wenn die Kinder am Wochenende zu den Papis gehen, werden die Dinge tun, die euch nicht gefallen. So what? Es ist viel wichtiger, dass die Kinder von uns lernen, dass man loslassen kann, verzeihen kann, dass man auch, wenn man jemand nicht mehr so dolle mag, anständig mit ihm umgeht, respektvoll, ja. Niemals Wut, Zorn, irgendwas rauslassen, wenn es nicht wirklich, wirklich nötig ist. Ich meine, wenn was passiert, was dem Kind wirklich schadet, und ich rede nicht von Cola, ich meine, das ist jetzt so ein Klischee, aber ich höre ganz oft, dass Väter mit Cola und McDonald's irgendwie großzügiger umgehen als die Mamas, ja. Ja, die werden trotzdem groß. Und es ist wichtiger, dass die Stimmung gut ist, als dass da irgendeine Regel gebrochen wird, die in eurem Kopf irgendwie besteht. Ja, es gibt 1000 Millionen Wege, Kinder zu erziehen. Und wir haben nicht die einzig richtige. Und das ist noch was ich sagen will. Unsere Kinder brauchen viele Menschen um sich herum. Wir sind nicht die Einzigen, die wissen, wie es geht. Auch nicht bei den Kleinen. Die sollen ruhig verschiedene Leute um sich haben, damit sie verschiedene Störungen mitkriegen. Wir haben ja alle einen Knall. So, und es ist besser, die kriegen 10 Leute mit Knall mit als nur einen. Ja, ich meine, sie können sich den Knall aussuchen, den sie nachmachen wollen, ja?
Das genau. Was ist dein Plan für die Zukunft? Oder gibt es etwas, wo du sagst, boah, da möchte ich noch sozusagen an mir ganz besonders arbeiten? Das ist mir wichtig, das ist ein Ziel von mir in der nächsten Zeit.
Weniger reden, weniger auf die Kinder einquasseln.
Das wird nicht klappen.
Doch, das klappt schon. Lippen zumachen. Ich habe ja den Vertrag mit mir. Ich habe übrigens noch einen Vertrag nach Jens Korsen. Ich gehe keine Rolltreppe und keinen Aufzug mehr, sondern ich gehe immer zu Fuß. Das erspart mir das Fitnessstudio. Ja? Ich trage alle Tüten selber. Ich nehme keinen Einkaufswagen mehr, sondern ich trage, damit meine Arme stark werden. So Sachen. Für die Zukunft.
Ja.
Ach du, eigentlich geht's mir ja gut. Ich habe eine Firma, die mir Spaß macht. Ich habe jeden Tag tolle Begegnungen. Meine Kinder gedeihen. Ich sage jetzt mal ganz selbstbewusst, ich hoffe, dass ich so weitermachen kann. Und
schön.
Und genieße auch die Erwachsenenzeit mit meinem Freund sehr. Die nehme ich mir auch ohne schlechten Gewissen. Ja. Und das ist für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir so gesund einfach weitermachen können.
Liebe Karin, vielen Dank für dieses unglaublich tolle und sehr spannende Gespräch.
Danke.
Ich bin mir sicher, dass sich sehr viele darauf melden werden und es viel Feedback geben wird. Und darauf freue ich mich auch. Also wenn du diesen Podcast gehört hast und einen Kommentar hinterlassen möchtest, dann mach das bitte. Karin und ich, wir werden uns das dann anschauen. Und was mich auch sehr freuen würde, wenn du bei diesen Podcast bei iTunes bewertest, weil je mehr Bewertungen wir haben, desto mehr können uns finden, andere Alleinerziehende, und davon profitieren oder Wege entdecken, wie man in dieser Lebenssituation zurechtkommen kann. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und Karin, ich danke dir, dass du dabei warst und so viel Rede und Antwort gestanden hast.
Sehr gerne. Ja.
Und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und verabschiede mich von dir. Bis dann.
Und ich wünsche euch allen auch einen wunderbaren Tag. Habt euch lieb. Ihr habt die tollsten Kinder auf der Welt. Und wenn irgendjemand was anderes sagt, der lügt. Alles Liebe.
Bis dann. Tschüss.